die in der Bitcoin-Szene bei dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist. Ist eine Dame, die öfter schon Kommentare abgegeben hat, meistens recht positiv. Also sie ist auch Tech-Werten sehr aufgeschlossen gegenüber. Was man auch bedenken muss, ist, dass dieses Geld, was jetzt neu in den Markt kommt, ja nicht auf 21 Millionen Coins kommt, sondern auf das, was im freien, verfügbaren Markt da ist, also was auf Börsen da ist. Warum investieren wir in einen ETF, wenn wir auch die Schlüssel selber halten können? Denke ich auch, dass das beim Bitcoin-ETF vielleicht ähnliche Ausmaße annehmen wird. Bei einer Zulassung eines ETF ist das Ganze eigentlich nochmal komplett neu gemischt. Deshalb tue ich mich echt schwer. Aber ich sage jetzt einfach mal einfach mal in den Hut geworfen. Gucken wir mal, was draus wird. Masters of the universe, shield of Satoshi. Blocking out the time, these misallocating grossly capital. Opting out through a different avenue. Staking every day is a way that we battle through the can of law insiders. Diving deep into the time chain and dig out the divinity inside us. Fun coming in, hot, repetitively mindless. With the sole goal to leave the network to buy.
Hallo GM und herzlich willkommen bei Shield of Satoshi, euren Bitcoin Community Podcast. Hier erwarten euch ganz besondere Gäste und spannende Gespräche unter Bitcoinern. Ich bin euer Gastgeber Ronan und bei mir ist immer noch der Robert zu Gast. Hallo.
Ja, GM, wieder da. Ich freue mich sehr.
Grüß dich. Da wir am selben Abend aufnehmen, wie wir die Folge 1, schenken wir uns jetzt in dem Fall die Blockzeit und starten direkt ein zum Thema Nummer 2. Und zwar in Folge 1 haben wir uns mal generell über ETFs, was ist das eigentlich, und im Speziellen, was ist das jetzt mit diesem Bitcoin-ETF, was man gefühlt täglich hört, uns ein bisschen auseinandergesetzt. Und in der Folge werden wir jetzt auch ein bisschen in den spekulativen Bereich gehen, wo wir einfach mal ein paar Annahmen setzen, sei es jetzt, ja, wann kommt er eigentlich und was hat das eigentlich für Auswirkungen, sei es für den Preis oder für die Adoption oder mit was für Narrativen haben wir dann plötzlich zu kämpfen? Und ich werde deswegen auch gleich am Anfang den Disclaimer setzen. Das ist immer noch keine Anlageberatung. Wir unterhalten uns nur über unsere Gedanken, unsere Einschätzungen. Das ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Finanz- und Investmentvehikeln. Und wenn ihr in irgendeiner Form da mit eurem Geld eigenständig handeln wollt, dann sucht euch entsprechende Experten in diesem Bereich, weil wir sind das nicht. Dann zum Robert. Wir haben dich schon kurz in Folge 1 vorgestellt. Ich werde es jetzt an der Stelle kurz machen. Man kennt dich in Twitter auch unter lbitcoinambassador mit guten Cocktailrezepten als Moderator zum 21-Stammtisch am Sonntagabend oder auch zu guten recherchierten Threads zu unterschiedlichen Wirtschaftsthemen. Wenn du dazu nichts mehr weiter zu ergänzen hast.
Hast du wundervoll aufgeführt. Nee, alles richtig.
Sehr schön. Werden wir direkt zu dem Thema einsteigen und zwar nochmal für alle zum Mithören oder zum Rekapitulieren. Wir haben schon angesprochen in der Folge 1, es gibt eine Timetable, also unterschiedliche Zeitpunkte, die für die unterschiedlichen ETFs, die jetzt beantragt wurden, gelten. Da gibt es unterschiedliche Zeitpunkte, eben wann wurde zum ersten Mal beantragt, wann wurde das wo wie registriert und was uns jetzt primär interessiert, sind die sogenannten Deadlines, also bis wann da mit einer Entscheidung gerechnet werden muss. Da gibt es eine erste Deadline, zweite Deadline, dritte Deadline und eine vierte, auch Final Deadline genannt. Und tatsächlich die erste Deadline bei den ersten wurde da auch schon, wenn ich es richtig sehe, auch bei allen auch schon gestreift und erledigt. Also die erste Deadline, die ist bei jedem dieser Anträge schon durch. Und wir sprechen jetzt schon bei allen von der zweiten Deadline. Bei dem ARK Invest, wenn ich es richtig sehe, reden wir schon von der dritten Deadline. Wir haben also noch ein bisschen Puffer, würde ich sagen.
Ja, genau. Also so kann man es sehen. Es sind alle erstmal verschoben worden mit der Bitte um weitere Sichtungen von Akten und wie das so läuft bei Behörden. Die zweite Deadline wird für die meisten der Antragsteller am 16. Oktober und 17. Oktober sein. Am 16. wird Bitwise die Nachricht bekommen und am 17. dann die großen Namen BlackRock, VanEck, WisdomTree, Valkyrie und Fidelity unter anderem. Und es gibt dann, wie du schon sagtest, die dritte Deadline, die ist dann zum Jahreswechsel am 15. Januar oder um den 15. Januar herum. Und das, was eigentlich alle dann interessiert, ist die Final Deadline, wenn bis dahin nichts geschehen wird. Da können wir auch nochmal drauf eingehen, was noch geschehen kann. Aber die Final Deadline wird um den 15. März herum sein. Na, also für BlackRock ist es der 15. März und ich denke, dass da können wir dann schon ganz wild spekulieren, wann die SEC nun wem den Vortritt gibt. Vielleicht möchtest du da die ersten Spekulationen lostreten als Lawine?
Ja, das mache ich doch sehr gerne. Und zwar, also ich werde auch die Grafik in den Shownotes verlinken, wer das nochmal in Ruhe nachschlagen will, weil wir reden jetzt natürlich über viele einzelne ETFs und ihren Daten und das lässt sich in Audio vielleicht nicht direkt alles nachverfolgen, könnt ihr dann da auch gegebenenfalls nochmal nachschlagen. Wir betrachten jetzt erstmal primär die Final Deadline und wie du schon sagst, es gibt die meisten ETFs, die um den 14. bis 19.3. nächsten Jahres entschieden werden müssen. Mit einer Ausnahme. Es gibt einen ETF, und zwar von ARK Invest, der schon am 10. Januar 2024 entschieden wird. Und die große Frage ist jetzt natürlich, was passiert mit den anderen ETFs zu diesem Zeitpunkt? Da kann man sich jetzt für unterschiedliche Szenarien denken. Naja, also vielleicht wird ARK Invest zum Beispiel am 10. Januar abgelehnt. Was bedeutet das für die anderen ETFs? Werden die dann plötzlich genehmigt? Vielleicht gibt es natürlich irgendwo Begründung mit in der und der Fußnote stand das und das nicht richtig drin und deswegen wird jetzt doch nochmal was zurückgenommen oder auch nicht. Andererseits, was heißt das, wenn eben der ARK-ETF am 10. Januar genehmigt wird. Hat jetzt plötzlich ARK im Vergleich zu all den anderen einfach 2 Monate lang Zeit, mit einem einzigen handelbaren Bitcoin-Spot-ETF in dieser Art und Weise plötzlich jetzt die Kundengelder abzugrasen und 2 Monate später kommen erst alle anderen? Oder heißt es in dem Moment, naja, also die Deadlines für die allen anderen, die sind jetzt auch gerissen und damit ist jetzt quasi die Hürde gefallen für alle und wir sehen plötzlich eine ganze Handvoll von Bitcoin-Spot-ETFs am 10. Januar 2024.
Ja, also wir haben uns das jetzt genüsslich angehört und was geht einem da so durch den Kopf? Ne? Also man hat ARK, was vom Anlagevolumen her recht klein ist, mit Cathie Wood, die in der Bitcoin-Szene bei dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist. Ist eine Dame, die öfter schon Kommentare abgegeben hat, meistens recht positiv. Also sie ist auch Tech-Werten sehr aufgeschlossen gegenüber und investiert da sehr hohe Beträge. Man muss auch dazu sagen, sie hat in letzter Zeit oder im letzten Jahr auch Tiefschläge hinnehmen müssen, was die Kursverläufe angeht. Aber es ist ein recht kleiner Fonds, wenn man oder ein ETF dann, wenn man das vergleicht mit BlackRock. Du wolltest noch was sagen?
Ich muss da kurz eingrätschen, also nur um das mal einzuordnen. Also Cathie Wood hat mehr als einmal auch schon mit Michael Saylor öffentlich auf der Bühne gesprochen und sie haben sich teilweise so gefühlt die Sätze auch vervollständigt gegenseitig. Also da hat man nicht nur eine Investorin dahinter oder eigentlich eher eine Vertreterin der potenziellen Investoren, die für diese spricht, die 1:1 sich mit Michael Saylor unterhalten kann. Also die können gefühlt ihre Sätze gegenseitig vervollständigen, nur mal um so dieses Mindset von der Frau so ein bisschen versuchen einzuschätzen. Ich habe bei ihr zumindest so das Gefühl, sie hat zu einem sehr großen Teil Bitcoin in seiner Funktion oder wenn es auch nur die absolute Knappheit ist, verstanden, was ich jetzt mal unterstellen würde, was bei sehr vielen professionellen Investoren einfach auch nicht der Fall ist.
Ja, genau. Und dennoch darf man nicht vergessen, dass sie im Vergleich zu den großen Vermögensverwaltern eben recht klein ist. Und da stellt sich einem dann schon die Frage, wenn ihr der ETF, der Spot-ETF zugestanden wird, warum ihr zuerst? Und da stellt sich vor allen Dingen BlackRock die Frage, warum ARK zuerst? Warum nicht wir? Wir sind die Größten. Wir wollen doch als Erstes am Start sein. Bei ETFs ist es oft so in der Vergangenheit gewesen, das ist zum Beispiel auch beim SPY zu beobachten, beim ETF auf den S&P 500, dass der zuerst an der Quelle saß, dann auch der größte ETF geworden ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eben BlackRock dieses Interesse hat und sagt, ey, wir wollen zuerst diese Zusage haben. Sprich, ich könnte mir vorstellen, dass die SEC ARK absagt oder eben allen gleichzeitig dann zur Deadline von ARK Invest die Zusage gibt, sodass alle gleichzeitig investieren können.
Vielleicht als kleine Einschätzung wieder wegen dem ETF-Markt und wer zuerst das Produkt anbietet, der wird vermutlich von der Marktkapitalisierung her die anderen erstmal hinter sich lassen. Sieht man zum Beispiel schön, es gibt auch wieder Nischen-ETFs. Da gibt es auch zum Beispiel zu Semiconductors, also zu, kriege ich zusammen, natürlich Halbleiter aus der Halbleiterindustrie. Gibt es einen ETF und der allererste, der war von VanEck und erst ein oder zwei Jahre, ich habe die Zahlen jetzt nicht direkt vor mir, kam erst das Produkt von iShares dahinter. Und VanEck ist jetzt eher ein kleinerer ETF-Anbieter, gerade zur Größe von iShares, also iShares ist letztlich BlackRock und dieser VanEck Semiconductors ist deutlich größer als der iShares immer noch, obwohl die jetzt auch schon ein paar Jahre Track Record haben. Das einfach mal kurz so als historisches Beispiel dazu.
Ja, also wie siehst du es? Ich habe im Gefühl eigentlich eher, dass ARK die Absage bekommt und also die Ablehnung der SEC und dass wir den Showdown kurz vor dem Halving eigentlich sehen werden. Stand jetzt wird das Halving Ende April 24 stattfinden bei Bitcoin. Das wäre eigentlich ein perfekter Zeitpunkt für BlackRock, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Und was ist so dein Bauchgefühl? Also ich kann mir gut vorstellen, dass die SEC bis zuletzt warten wird und dann Feuer gibt.
Ich würde fast eher vermuten, dass ARK es genehmigt kriegt tatsächlich im Januar und dann gleichzeitig die SEC auch für alle anderen gleichzeitig auch die Genehmigung machen muss. Weil wenn sie ARK absagen und zwei Monate später allen anderen zusagen, müssen sie das sehr, sehr gut begründen. Und es wird dann, glaube ich, eher eine Frage sein, wie gut die Anwaltsteams gerade bei ARK zum Beispiel funktionieren. Und da dann entsprechend sagen, hey, ihr könnt uns doch nicht hier benachteiligen und zwei Minuten später lasst ihr alle anderen rein und wir haben früher unsere Hausaufgaben fertig gemacht, weil die eben im sogenannten Federal Register einfach auch zwei Monate vorher fertig waren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da Anwälte dann ein sehr hohes Potenzial sehen, da noch Recht gesprochen zu kriegen.
Also würdest du dann sehen, dass die SEC mit auf hundertprozentiger Sicherheit ein Gerichtsverfahren entgegengehen wird? Wenn ARK abgelehnt wird und allen anderen wird der Zuspruch gegeben.
Vermutlich ja. Ich sag mal, es gibt ja immer noch die Wahrscheinlichkeit, das muss man sich auch bewusst sein, am Ende wird vielleicht auch nach der Final Deadline kein einziger genehmigt. So, vielleicht gibt es dann irgendwelche anderen Entscheidungen bis dahin. Wir haben ja noch ein paar Monate, bis es soweit ist. Und mir fallen jetzt persönlich nicht direkt Gründe ein, warum es nicht genehmigt werden könnte, aber die Möglichkeit besteht. Und dann haben wir natürlich hier gerade in den zwei Aufnahmen eigentlich über Nothing Burger am Ende berichtet. Aber bis es soweit ist, können wir natürlich darüber spekulieren. Also meine Vermutung wäre eben jetzt die zwei Punkte, entweder Zustimmung findet statt schon zum 10. Januar, dann aber auch wirklich für alle. Oder eben ARC wird in irgendeiner Form ausgesetzt oder abgelehnt und dann zum März wird es für alle genehmigt und im Nachhinein darf ARC auch zum dritten machen. Anwälte werden mit Anwälten reden und das interessiert dann spätestens sowieso keine Bitcoiner mehr, was die untereinander dann ausmachen.
Ja, schön wäre doch auch, wenn die SEC hingeht, alles ablehnt und sagt, Bitcoin ist jetzt offiziell eine Commodity, interessiert uns nicht, sollen das andere bewerten.
Das finde ich auch gut, weil dann dreht sich das Rad nochmal vielleicht bis zum nächsten Halving und so mancher vermeintlicher Bitcoin-Maxi, der die ganze Zeit hodl hodl geschrieben hat, der kriegt dann plötzlich einen Nervenzusammenbruch, weil man doch irgendwo das ETF-Kopium, wenn ich es mal so nennen will, die ganze Zeit konsumiert hat und gesagt hat, es muss nur noch ein Bitcoin-ETF geben. Dann wird Mass Adoption passieren. Wir brauchen den. Ist ja auch so eine Streitfrage. Braucht Bitcoin den ETF? Auch in Folge 1. Der Durchschnittsbürger, würde ich mal behaupten, der braucht keinen Bitcoin-ETF. Für das ganz große Investorengeld, wenn wir den Bitcoin-Erfolg auch in Form von Marktkapitalisierung messen wollen, muss es in irgendeiner Form ein Vehikel geben, dass dieses große Geld da auch reinfließen kann. Und das kann jetzt auf einem sehr, sehr steinigen, harten und vor allem sehr langen Weg gehen, wenn es keinen ETF gibt, dass es dann irgendwie anders seinen Weg findet oder es, wie es halt bei anderen Sachen auch, wie im Beispiel Gold, wird es auf der Form eben auch dann plötzlich einen Zugang finden.
Ja, wir haben ja Bitcoin derzeit bei einer Marktkapitalisierung von einer halben Billion, also 500 Milliarden Dollar. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Märkten wirklich wenig, auch wenn wir in unserer Bubble da vielleicht hier und da anders denken darüber, aber es ist schon wirklich so, dass der globale Markt unterteilt in Immobilien, Aktien. Ja, jetzt ist das ja so, dass Bitcoin mit 500 Milliarden Dollar ein recht kleines Asset ist. Ne? Also wenn man das jetzt global ansetzt, auch wenn wir das in unserer Bubble immer anders darstellen wollen, aber global gesehen ist Bitcoin einfach ein sehr, sehr kleines Asset. Und da gibt es eben Immobilien, Aktien, Anleihen als größten Akteur, Gold, Silber, ne, und die ETFs. Es gibt auch noch den Ölmarkt, der ist nochmal speziell zusammenzufassen. Da gibt es an sich jetzt keine Marktkapitalisierung, aber man könnte zum Beispiel hingehen und die Marktwerte der jeweiligen Ölunternehmen zusammenrechnen. Da kommt man dann auch schon auf 4,8 Billionen US-Dollar. Also ihr habt richtig gehört, 4.800 Milliarden Dollar. Das sind unvorstellbare Mengen. Und man kann ja jetzt sagen, okay, wir haben die Möglichkeit eines ETF oder auch mehrerer ETF. Wir können dort investieren, weil wir sagen, dass wir Bitcoin einen höheren Wert als diese 500 Milliarden Marktkapitalisierung zusprechen und dass das für die Zukunft sehr wichtig ist. Ganz wichtig, unabhängig davon, ob man Bitcoin jetzt verstanden hat oder nicht. Ja, es wird sehr, sehr viele Menschen geben, die nicht nachprüfen werden, was Bitcoin im Kern ist und es studieren, wie sehr viele der Zuhörer das tun. Aber es geht hier eben um Anlage, ja, und um Fiat-Vermehrung. Und das ist ja auch das, was wir Bitcoiner dann am Ende auch kritisieren können. Aber lass uns doch mal so in die Richtung gehen. Was ist so deine Idee? Woraus, aus welchen Märkten siehst du Potenzial, in den Bitcoin-ETF zu fließen?
Bevor ich auf die eingehe, würde ich mal kurz auf das mit den Ölfirmen eingehen, weil ich da eine sehr spannende Parallele gerade mir gedacht habe. Und zwar, Öl ist ja eigentlich ein Energieträger. Und wir Bitcoiner, gerade wenn wir jetzt fast ein bisschen philosophisch vielleicht abdriften wollen, sagen ja gerne so, Bitcoin ist Energie. Ich würde jetzt eher sagen, es ist wirtschaftliche Energie, aber wenn ich es jetzt mal so platt formuliere, bleibe ich bei dieser Art von Formulierung. Und ich würde dann fast noch eher die Ölindustrie oder die ölverarbeitende Industrie vergleichen mit der Miner-Industrie. Und plötzlich hast du einen sehr traditionellen Wirtschaftszweig mit der Ölindustrie, die auf die Miner-Industrie trifft. Und wenn ich das dann noch kombiniere mit so Stichworten wie Flared Gas und wie die miteinander kooperieren können und da eben dieses Geld nicht nur in Form von, ha komm, lass mal ein bisschen in Bitcoin-ETF, sondern Moment, wie machen wir unser Geld? Wir machen unser Geld, indem wir Öl generieren. Was machen die Miner? Die generieren die Bitcoins. So, dass man vielleicht das gar nicht mal unbedingt sieht mit, okay, die investieren jetzt ihre Millionen, Milliarden in Bitcoin per ETF rein, sondern die sagen sich, hey, was machen wir denn seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten? Wir sind die Schaufelverkäufer, wir sind die, wo das Öl aus der Erde rausholen, wo die Energieträger zu denen, wo es brauchen, bringen. Plötzlich könnten wir auch mehr Kooperation plötzlich eingehen mit Minern. Und allein dadurch, dass es ein Bitcoin-ETF gibt, um jetzt kurz den Kreis zu schließen, könnte man ja versucht sein zu sagen, durch einen Bitcoin-ETF hat plötzlich Bitcoin nochmal mehr Legitimation bekommen bei so ganz traditionellen Wirtschaftszweigen.
Ja, wunderbar. Deshalb habe ich die Ölindustrie auch mit reingenommen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen. Ihr kennt ihn alle, Sunny Decree. Er hat da auch eine Art Rechnung aufgestellt, wo er sagt, er geht das Ganze konservativ an, was ich auch löblich finde. Aber ich habe genau auch dieses Ölthema, das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil da das Direktinvestment in Bitcoin kommen wird. Und jetzt, wenn wir sehen, dass der Ölmarkt eben 4,8 Billionen US-Dollar schwer ist und der ETF-Markt weltweit global 9 Billionen ist, das ist ja immerhin schon mal die Hälfte und wiegt auch sehr, sehr schwer. Und Sunny ist dann, glaube ich, hingegangen, hat von überall 0,5% oder was gerechnet und hat dann am Ende zusammengerechnet, okay, wie viel an Dollars wird denn in den nächsten Jahren in Bitcoin fließen können. Also ich habe eine ähnliche Rechnung gemacht. Ich habe es noch konservativer gesehen. Ich zum Beispiel, ja.
Wenn wir jetzt sagen, so von überall, wir müssen vielleicht mal kurz das überall kurz mal ein bisschen anfassen oder zusammenführen.
Genau.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was alles Sunny zusammengefasst
hat. Ja, ich habe es mir notiert.
Okay, ich kann mal kurz, weil ich allein die Quelle für meine Daten super lustig finde. Und zwar hat vor einem Dreivierteljahr die Credit Suisse, also Zahlen mit Vorsicht genießen vielleicht, hat eine Schätzung rausgegeben für die weltweiten Vermögen. Jetzt wissen wir, naja, bei ihrem eigenen Vermögen waren sie auch nicht unbedingt nicht immer super sorgsam, anderes Thema. Hat mal so ein paar Zahlen fallen gelassen, um das mal ein bisschen einzusortieren. Und da finde ich ein paar sehr interessante Werte drin. Können wir dann später noch kurz peu à peu darauf kommen, kann ich dann wieder aus dem Hut zaubern. Das sind wir. Wir haben bisher von Bitcoin Market Cap sind wir gerade bei einer halben Billionen, waren schon mal bei einer Billion. So, alle Milliardäre zusammengenommen haben 12,7 Billionen Dollar. S&P 500, das sind die 500 größten Aktienfirmen der USA drin zusammengefasst, die allein haben 36 Billionen Dollar. Dann gibt es sowas wie Immobilienmarkt der weltweite. Der wurde damals auf 326 Billionen Dollar geschätzt. Dann, was es an Privatvermögen gibt weltweit, 463 Billionen Dollar. Davon, ganz netter Faktor, allein USA plus Kanada sind wir bei 158 Billionen Dollar. Also über ein Viertel ist allein den USA und Kanada, also da, wo so ein ETF zugelassen wird. Und das in Relation zum Bitcoin Market Cap finde ich allein schon ultra bullish. Das war jetzt einfach mal so mein Versuch, so ein bisschen einzuordnen, was gibt es denn doch alles als Finanzvehikel das draußen und was ist denn so die weltweite Bewertung? Weil das finde ich dann spannend, wenn man sagt, ich habe so ein gesamte Marktkapitalisierung von Bitcoin und dann muss ich das jetzt ja auch mal mit einer Marktkapitalisierung so weltweit zu vergleichen. So ganz provokant gesagt, wenn manche Kritiker versucht sind, den Stromvergleich von Bitcoin mit Holland oder sonst welchen Ländern zu vergleichen, dann glaube ich, ist es auch legitim für Bitcoiner mal die Market Cap von Immobilien mal mit der Market Cap von Bitcoin zu vergleichen.
So, also absolut richtig, was du sagst, sehr, sehr bullisch. Ich würde es noch ein bisschen abmildern wollen, denn ich habe mir gedacht, okay, wir haben Anleihen, Immobilien, wird da Geld in Bitcoin fließen in den nächsten Jahren? Und ich habe erstmal gesagt, nein, ich glaube gar nicht. Also ich denke, dass von staatlicher Seite da erstmal nichts kommt, beziehungsweise müsste ja auch die US-Regierung, China und so, die müssten ja offiziell dann Bitcoin zulassen, sage ich jetzt mal. Und das sehe ich erstmal nicht. Ich sehe in den Anlageklassen Gold, Silber, in den Ölmärkten eben, wie du sagst, in den privaten Märkten, also dass einfach ein Milliardär entscheidet, ich kaufe Bitcoin, ne, das sehe ich auf jeden Fall. Und ich habe da so eine eigene Rechnung angestellt und ich würde sagen, so in den nächsten 2 bis 5 Jahren aufgrund einer Zulassung eines ETFs, weil das eine Art Legitimation darstellt, aha, da gibt es jetzt etwas Seriöses. Ja, ich kann jetzt hier offiziell Bitcoin kaufen, dann gehe ich doch jetzt mal da rein. Und da komme ich auf circa 1 Billion Dollar. Das ist wirklich sehr, sehr defensiv und konservativ gerechnet, eben aus dem Grund, dass ich komplett die Anleihen, komplett die Immobilien rausnehme aus der Rechnung. Na, also ich nehme noch nicht mal die halbe Prozent, die andere erwähnt haben. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es nur diese 1 Billion wird in den nächsten 2-3 Jahren, naja, das ist immer noch eine Verdreifachung des aktuellen Market Caps von 500 Milliarden auf 1,5 Billionen Dollar. Ne? Und das ist ja auch schon bullish. Also das wird der Adoption sicherlich dann auch nochmal Auftrieb geben, gar keine Frage, wenn das ETF kommt.
Und das ist vor allem ja unabhängig jetzt vom Halving oder sonstige Ereignisse, die haben wir ja auch schon gesehen mit der Final Deadline. Gefühlt fällt das fast auf den Tag genau vom Halving. Halving können wir ja nicht auf den Tag genau bestimmen. Für die, die das vielleicht nicht wissen, das Halving wird an den Anzahl an Blöcken, die generiert wurden, berechnet. Also da ist nicht ein normaler, ich sag mal, menschenlesbarer Kalender oder sowas hinterlegt im Programmcode, sondern der Programmcode, der vertraut nur auf sich selber und was er selber generiert. Und was generiert er? Er generiert Blöcke im Schnitt alle 10 Minuten. Und das im Schnitt alle 10 Minuten kann uns wiederum veranlassen zu sagen, naja, muss so Pi mal Daumen dort sein. Vielleicht ist Difficulty mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer angepasst worden oder vielleicht sogar runtergegangen. Also sprich, wir können nicht sagen, es ist perfekt die 10 Minuten pro Block, aber im Schnitt muss ungefähr dort sein und dadurch können wir ungefähr abschätzen, wann dieses Halving stattfindet. Vielleicht auch hier kurz Halving in 1-2 Sätzen erklärt, bevor ich das jetzt 3-4 Mal fallen lasse und manche Leute vielleicht gar nicht wissen, was das ist. Halving heißt letztlich die generierten neuen Bitcoin, die wir pro Block, der gemeint wurde, die zusätzlich ausgeschüttet werden, werden halbiert.
Ja, und was man auch bedenken muss, ist, dass dieses Geld, was jetzt neu in den Markt kommt, ja nicht auf 21 Millionen Coins kommt, sondern auf das, was im freien, verfügbaren Markt da ist, also was auf Börsen da ist, was Leute bereit waren zu verkaufen. Und da ist es wichtig zu wissen, dass das eigentlich nur 1,8 Millionen Bitcoin sind. Das ist recht wenig, ne? Und ich werde da jetzt erstmal keine Preisprognose abgeben wollen im ersten Moment, weil ich kann es schwer abschätzen, wie die Marktkapitalisierung dann reagieren wird, wenn plötzlich gewisse Summen reinkommen und wie das auf den Preis dann letztendlich dann auch Auswirkungen hat. Weil wir wissen nicht, wie stark dieser Trend hin ist in das ETF oder auch auf andere Art und Weise. Und 1,8 Millionen Bitcoin, das ist eine sehr geringe Zahl. Das kann zu Shortages führen Und da ist sicherlich dann eine sehr große Steigerung des Preises möglich.
So what you have is a universe of people that can own certain types of securities and certain types of properties by charter. And then you have a universe of securities and properties of Bitcoin that are being offered as the banking sector and the financial sector evolves. When the sector evolves, when we have a Bitcoin ETF in the US, billions and billions of dollars will flow into Bitcoin that under no shape, under no circumstances would have found their way into Bitcoin otherwise.
Ja, was ich spannend finde, du hast es jetzt schon angesprochen, mit den Supply, den es gibt auf den Börsen, der gar nicht so wirklich groß ist. Und wir haben auch in den letzten Jahren eher gesehen, dass der abnimmt statt zunimmt, obwohl ja eigentlich noch gerade mehr Bitcoins gemeint werden, als vermutlich auch verloren gehen. Gleichzeitig sehen wir trotzdem einen Weggang des Bitcoin-Supplies bei den Exchanges. Und das führt mich kurz zu einem Thema, wo sich vielleicht manche denken, was hat denn das jetzt bitteschön mit Bitcoin zu tun? Und zwar würde ich kurz ein paar Sätze verlieren zu der GameStop-Aktie, um dann auch ein bisschen mal Einblick zu geben, was es denn bedeuten kann für ein finanzielles Vehikel, wie gut es handelbar ist oder was es da an Mittel gibt, um gegen so ein Tool zu wetten. Und zwar, lass mich kurz ausholen, GameStop ist eine Spieleladenkette, wo ich behaupten würde, dass deren Daseinsberechtigung spätestens seit der Etablierung des Internets eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist. Okay, in Entwicklungsländern wie Deutschland ist das jetzt wieder was anderes. Da gibt es bestimmt noch der Down-Door Bedarf, aber prinzipiell kann man sagen, dass GameStop seine besten Zeiten schon lange hinter sich hatte und das hat es sich auch in der Bewertung wieder gespiegelt. Und durch die globale Corona-Krise hat die Aktie nochmal mehr Druck gekriegt und ist weiter abgewertet worden. Gleichzeitig gab es dann aber in dem Wall Street Board von Reddit unter dem sogenannten Keith Gill eine kleine Fangemeinde von der Aktie. Und er hat dann eine kleine Aktion gestartet und hat dann die Parole Diamond Hands ausgegeben. Das wird jetzt vielleicht schon bei manchen Bitcoinern Erinnerungen rufen, weil wir kennen ja auch Diamond Hands bei uns. Und die Parole Diamond Hands wurde damit begründet, wir kaufen jetzt die Aktie und wir halten sie einfach weiter. Wir kaufen, kaufen, kaufen und wir halten es. Wir verkaufen nicht. Wir den Preis, bei dem wir verkaufen würden, den wollen wir uns gar nicht ausmalen. Das hat dann dazu wohl mitgeführt, dass am 9. Oktober 2020 die Aktie von 8 US-Dollar auf immerhin 13 anstieg. Dadurch hat dann plötzlich die Aktie nicht nur in dem Wall Street Bets Board von Reddit Aufmerksamkeit erregt, sondern hat insgesamt bei Reddit plötzlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Das ist dann so weit gekommen, dass es nicht nur bei Reddit drüber geredet wurde, sondern auch andere Medien haben darüber gesprochen und dadurch sind immer mehr User auch auf das Wall Street Bets Board gekommen, beziehungsweise haben über andere Communities plötzlich begonnen, hey, lass uns doch mal GameStop-Aktien kaufen. Gleichzeitig stieg die Aktie dadurch immer weiter, immer mehr Nachfrage, weniger Angebot, gleich höherer Preis. Das hat dazu geführt, dass professionelle Investoren und Fonds gegen GameStop gewettet haben, weil sie eben gesagt haben, hier, wie anfangs eingeführt, GameStop hat die besten Zeiten hinter sich, die Bewertung, die kann so nicht stimmen, ich wette dagegen. Das nennt man dann einen sogenannten Short. Und Shorts kann man zum Beispiel auch mit Hebeln kombinieren. Und ein Short-Hebel, ein zweifacher, würde zum Beispiel bedeuten, wenn der Preis sich um 50% erhöht, dass diese Short-Position aufgehoben, also liquidiert wird. Sprich, ich habe ein 100% Totalverlust. Gleichzeitig habe ich mit dem Hebel aber die Chance, naja, wenn die Aktie wirklich wieder runtergeht, dann mache ich eben doppelt so viel Gewinn, wie wenn ich keinen Hebel gehabt hätte. Und diese Shorts verursachen nach ihrer Liquidierung aber einen sogenannten Nachfrageüberhang. Das heißt, das ausführende Institut muss diese Position zurückkaufen. In kurz heißt das, viele liquidierte Shorts erzeugen künstlich viel Nachfrage, was zu einem sogenannten Short Squeeze führen kann. Und Short Squeeze heißt, naja, ich habe eine erhöhte Nachfrage, weil es heißt hier, ich habe hier eine Position, die ich zurückkaufen muss. Und gleichzeitig habe ich ein sehr knappes Angebot. Sprich, ich muss bei diesem geringen Angebot einen immer höheren Marktpreis bieten, um diese Nachfrage bedienen zu können, weil ich sage, naja, wenn der Preis sich jetzt verdoppelt, dann sind natürlich auch mehr Leute bereit, diese Aktie zu verkaufen. Und damit habe ich ein höheres Angebot geschaffen. Und je länger jetzt aber diese Diamond Hands, wo ich vom Anfang schon kommentiert habe, wenn diese Diamond Hands die Aktien aber halten wollen und sagen, ich verkaufe immer noch nicht. Es gibt natürlich andere, die bieten zu den Preisen dann auch schon an, aber es gibt eine signifikante Menge von Haltern, die sagen, ich verkaufe immer noch nicht. Dann muss dieses ausführende Institut einen immer höheren Preis bieten, um endlich diese Liquiditionen auch ausführen zu können, um eben diese liquidierten Short-Positionen glattzustellen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ergebnis war am Ende bei GameStop. Ging bei 8 US-Dollar los, dann war es 13 US-Dollar. Dann 30 US-Dollar, 65 US-Dollar, 76 US-Dollar. Also fast eine Verzehnfachung. Dann Ende Januar 2021 ist passiert, was passieren musste. Elon Musk hat drüber getwittert und boom, innerhalb von einem Tag, Aktie hat sich nochmal verdoppelt. Jetzt bei 150 US-Dollar. Und bei solchen Preisentwicklungen wurden immer mehr gerade große Anleger plötzlich liquidiert, die weiterhin dagegen gewettet hatten. Das befeuerte den Kurs noch weiter. Und gleichzeitig sind viele große Anleger, die langsam diese Welle auf sich zurasen sahen, dazu übergegangen, okay, ich muss schnell meine Short-Positionen schließen, bevor sie liquidiert werden. Die meisten Diamond Hands haben dann immer noch ihre Positionen gehalten und das führte schließlich zu dem absoluten Rekordhoch bei GameStop von 482 US-Dollar. Also nochmal am Anfang 8 US-Dollar. 482 US-Dollar. Das ist, wenn ich es jetzt grob überschlage, das ist nicht nur eine Verzehnfachung. Das ist nicht nur eine Verzwanzigfachung. Es ist eine Verfünfzigfachung des Preises. Und dann passierte aber das Unfassbare. Und zwar wurde plötzlich die Kaufoption bei manchen Trading-Apps plötzlich ausgeblendet. Das wurde von den Trading-Apps begründet mit, ich möchte die Anleger schützen. Oder ich habe technische Probleme. Ich kann euch gerade die Kaufoption nicht darstellen. Vielleicht haben natürlich auch die jeweiligen Zulieferer von diesen Aktienoptionen langsam Probleme gehabt, überhaupt die Mengen an Aktien zur Verfügung zu stellen. Es wird natürlich dann auch genug gemunkelt, dass es heißt, naja, da haben irgendwelche Größen im Hintergrund gesagt, das Spiel kann so nicht weitergehen. Wir gefährden Arbeitsplätze, wir gefährden richtig große Firmen, wir gefährden langsam richtig große Marktkapitalisierung dahinter, die verbrannt werden. Nur weil viele, viele kleine Investoren da meinen, was beweisen zu müssen. Kurzum, viele Anleger konnten plötzlich nur noch verkaufen und nicht mehr kaufen. Und selbst die stärksten Diamond Hands sind dann häufig zusammengebrochen, sprich es haben plötzlich begonnen, viele Leute zu kaufen, weil ihnen wurde die Grenze aufgezeigt, ihnen wurde gezeigt, die Spielregeln, die können auch geändert werden von den Leuten, die sie vorher geschrieben haben. Teilweise wurden dann sogar auch Positionen ohne Zustimmung verkauft. Und all das zusammen führte schließlich dazu, dass 482 US-Dollar das All-Time-High war und man runterfiel auf 200 US-Dollar. Nach gewisser Zeit konnte wieder gekauft werden, der große Hype war aber vorbei. Viele kleine Investoren kamen nun doch nicht gegen die Großen an Und die Verbindung zu den ausführenden Börsen, gerade von den großen Investoren, war vermutlich mit ein ausschlaggebender Punkt. Danach kam es nochmal zu einem kurzen Hype. Man konnte nochmal bis auf 350 US-Dollar hochgehen. Danach ging aber der Preis immer weiter runter und unterwegs eben dahin sind aber auch manche Hedgefonds pleite gegangen, zum Beispiel auch Marvin Capital, die vorher kein allzu kleiner Laden in diesem Geschäft waren. Dann schließlich, Aktie sank immer weiter, ist jetzt wieder bei um die 23 US-Dollar gewesen. Und jetzt fragen sich vielleicht manche Leute, und weswegen ich jetzt so lange hier ausschweifend darüber diskutiert habe oder es erläutert habe, was hat das jetzt alles eigentlich mit Bitcoin oder einem Spot-ETF zu tun? Ich finde in dem Zuge spannend, wir haben hier einen Markt bei GameStop, wo ich mit relativ wenig Leuten sprechen muss, um einen Großteil des Supplies kontrollieren zu können. Als zum Beispiel sagen zu können, hey, mach mal den Kaufbutton weg. Mach mal die Kaufoption runter und ich plötzlich maßgeblich die Marktbewegung manipulieren kann. Interessant wird es jetzt, wenn ein ähnliches Gebaren zum Beispiel bei Bitcoin auftritt oder bei einem Bitcoin-ETF. Weil ja, bei einem Bitcoin-ETF, den ich jetzt in meiner tollen App handeln kann, da kann plötzlich der Kaufen- oder Verkaufen-Knopf, da kann natürlich ausgeblendet werden, kann ich nichts mehr machen. Jetzt habe ich allerdings noch ganz andere Kryptogrößen, wie zum Beispiel Kraken, Binance, Clownspace etc., die dann auch nochmal mitspielen müssten. Und selbst wenn man die auch noch mit ins Boot holt, wir haben die ganzen Peer-to-Peer-Börsen wie BISC, HODL HODL und so weiter, denen ist es am Ende komplett egal. Da gibt es niemanden, den ich anrufen kann. Ich habe keine Kontrolle darüber, wie dieses darunterliegende Asset zumindest gehandelt werden kann. Ich kann nicht sagen, hier, die Bewertung ist so und so und das darfst du nicht, sondern ich kann 24/7 das handeln, unabhängig von einem ETF oder einer Finanzaufsicht oder irgendeinem Emittenten dahinter. Und jetzt verstehen vielleicht manche, warum ich so weit ausgeholt habe. Wir haben plötzlich eine Parallele zu dieser GameStop-Thematik von damals mit den Diamond Hands, die gesagt haben, nein, wir zeigen es jetzt diesen großen Investoren. Viele, viele kleine Fische, die ein bisschen Geld in die Hand nehmen, die können Großes bewirken. Und ich finde den Gedanken zumindest sehr spannend und reizvoll, wenn eine ähnliche Mentalität der Hodler mit ihren Diamond Hands plötzlich auf die Großinvestoren treffen, die gleichzeitig gezwungen sind, ich muss von diesem ultra knappen Gut jetzt irgendwie Sachen nachkaufen und ich muss immer höhere Sachen bieten. Und ich muss es versuchen, mit meinen Hebeln, die ich in der Vergangenheit benutzt habe, um zu tricksen, wie zum Beispiel bei GameStop, die kann ich hier auch versuchen einzusetzen, aber die haben plötzlich nicht mehr diese Wirkung wie vorher. Das war jetzt meine sehr ausschweifende Ausführung zu diesem Gedanken, den ich auch habe niederschreiben müssen, weil ich das sehr spannend finde, eben in Bezug zum Bitcoin-ETF. Mhm. Jetzt gebe ich aber dir mal das Wort, Robert.
Nee, aber du sprichst etwas sehr Schönes an und das ist eben wieder das ewige Mantra der Verwahrung der eigenen Bitcoin, ne? Not your keys, not your coins. Also wenn ihr eure Schlüssel nicht selber haltet, dann seid ihr praktisch dem Emittenten ausgeliefert und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es dann dazu kommen sollte. Das ist natürlich weit in der Zukunft und erstmal muss auch ein ETF zugelassen werden, natürlich in den Vereinigten Staaten, aber finde ich einen sehr interessanten Gedanken und ist auf keinen Fall auszuschließen, ne, dass sowas geschehen kann. Und Menschen, die sich ein bisschen tiefer gehend mit Bitcoin beschäftigen und mit der Eigenverwahrung über die möglichen Hardware-Wallets, die werden am Ende den Vorteil für sich eben haben auf ihrer Seite.
Ja, bitte, für aus.
Was ich noch sagen wollte, dass die Grundproblematik auch mit Not Your Keys, Not Your Coins ist auch eben, warum investieren wir in einen ETF, wenn wir auch die Schlüssel selber halten können, weil, wer sagt uns denn, wo BlackRock oder Valkyrie oder wie sie alle heißen, wo die Bitcoin tatsächlich liegen haben. Ne? Also klar sagen sie, okay, wir haben es bei Coinbase gelagert oder sonst wo, aber wir haben dieses Risiko trotzdem auf unserer Seite. Ne? Und deshalb kann ich den Zuhörern nur sagen, also wenn ihr das auf einer Hardware-Wallet lagert, dann macht ihr alles richtig. Ne? Also ich sehe persönlich nicht den Grund, für das Individuum in einen ETF zu investieren, begrüße aber dennoch die Entscheidung der Finanzwelt, es zu tun, damit man es eben einer breiteren Masse zugänglich macht.
Ja, ich stimme dir absolut zu. Also an dem Beispiel sieht man auch, ich habe bei Bitcoin eben zum ersten Mal die Möglichkeit, die volle Kontrolle über das Asset zu haben und muss mir nicht von jemand anderem gefallen lassen, ob ich das jetzt handeln kann oder auch nicht. Und habe eben nicht dieses Kofferrisiko dahinter, wie eben bei einem ETF, das dann bei einer Bank liegt, das bei einem Emittenten liegt, das bei einem ausführenden Transaktionsdienstleister am Ende auch ausgeführt werden muss. Ich habe all diese Parteien plötzlich potenziell nicht drin. Ich brauche nur das funktionierende Netzwerk dahinter, ich brauche eine Verbindung, ich brauche eben das Wichtigste von allen, ich brauche die Kontrolle über die Schlüssel dahinter und dann bin ich komplett Herr über das Asset. Und ich stimme dir absolut zu, Otto Normalverbraucher wie wir brauchen den ETF eigentlich gar nicht. Eigentlich mit einem Sternchen. Ich lasse mich da gern korrigieren, wenn es da einzelne Leute gibt, wo es dann heißt, aus den und den Gründen geht das nicht. Ich sehe den ETF größtenteils als Investmentvehikel eben für die ganz, ganz Großen, die sagen, ich brauche einen gewissen Rahmen, in dem ich mich bewegen darf, weil ich darf die eben nicht direkt kaufen. Das sind dann sowas wie auch Pensionskassen in den USA oder eben die ganz großen Investmentfonds.
Ja, was ich noch anfügen möchte, das ist mir gerade noch eingefallen, das gilt natürlich auch schon für Coinbase. Wenn ihr dann eine ETF habt, wo die Bitcoin dann sonst wo verwahrt werden, selbst wenn ihr wisst, wo sie verwahrt werden, wenn der Emittent sagt, ja, wir haben sie bei Coinbase, es gibt auch immer noch die Möglichkeit einer Regierung, ja, einer Behörde zu sagen, okay, wir machen das jetzt aus dem und dem Grund dicht. Und das ist ein weiterer sehr wichtiger Grund für eure individuelle Freiheit, euch sehr, sehr gut zu überlegen, ob ihr ein ETF auch vielleicht an Verwandte anbieten möchtet oder nicht. Also da würde ich eher den Weg gehen und sagen, Mensch, wir setzen uns mal 2 Stunden zusammen und ich erkläre dir, wie du Eigenverwahrung ermöglichen kannst. Ja, das so als Hinweis noch.
Was vielleicht an der Stelle auch noch wichtig zu ergänzen ist, all diese ETFs sind auf Stand jetzt ja nicht in Deutschland handelbar. Also wenn jetzt iShares eben so ein Bitcoin-ETF genehmigt kriegt von der SEC, dann geht es erstmal für den Durchschnittsamerikaner oder eben den amerikanischen Investor. Das hat uns in Deutschland und Europa, aber im Allgemeinen interessiert das nicht oder ist damit auch nicht handelbar. Eben auch aus dem Grund, ein ETF eben in Deutschland, der muss mehr als ein Asset unterliegend haben, weil es sonst eben diversifiziert wäre. Wobei natürlich diese ETF-Schwemme oder Genehmigung, die dann plötzlich in Amerika vielleicht dann eben nächstes Jahr antritt, der wird natürlich ihre Auswirkungen auch in Deutschland haben. Also das ist dann auch nur eine Frage der Zeit, bis da dann ETCs oder ETF oder wie man es dann nennen will oder in welchem rechtlichen Rahmen auch immer, das dann auch verfügbar sein. Ich kann mich da nur wiederholen, für den Durchschnittsbleb ist das nicht wirklich vonnöten oder eine gute Investmentidee und auch für den Optimum. Aber für die Adoption von Bitcoin ist es unumgänglich in meinen Augen, weil nur so wird am Ende eine signifikante Menge an Fiat-Geld oder an Assets, die in Fiat-Geld bewertet werden, ihren Weg in Bitcoin finden.
Gut, dann welche Aussichten haben wir noch? Welches Fazit können wir ziehen? Haben wir eigentlich schon fast gezogen, ne? Willst du noch eine Preis-Prediction abgeben?
Ja, da gebe ich dir recht. Da werden bestimmt Leute jetzt gespannt sein, wie sie denn zocken können. Ich möchte aber noch eine Sache ergänzen. Und zwar habe ich ja schon das Thema Gold-ETF bzw. ETC fallen lassen. Der hat insoweit Ähnlichkeiten mit einem Bitcoin-ETF, als dass er ein begrenztes Gut versucht abzubilden. Gut, wobei man bei Gold fairerweise einwerfen muss, wenn hier eine größere Nachfrage da ist, wird auch mehr geschürft werden, da es sich dann lohnt, mit mehr Aufwand Gold aus der Erde zu holen.
Und bei Gold hat man eben eins gesehen und da wird der ETF bestimmt nicht der Hauptgrund sein, aber wird Mitgrund sein. Der Gold-ETF, der wurde um 2004 der erste zugelassen. Und wenn man sich jetzt den Goldchart anschaut, da sieht man, naja, so zwischen 1980 und eben 2004 ist der so leicht gelangweilt zwischen 300 und 500.000 Euro so hin und her geschwankt. Und dann mit 2004 ist der bis 2011 ungefähr bei knapp vor 2000 gestoppt. Dann kam nochmal Weltwirtschaftskrise, ist nochmal runtergegangen, wieder auf 1000 und ist seitdem jetzt aber auch wieder auf die Bewertung von 2000 Euro, / Dollar, Pi mal Daumen, hochgegangen. Und das hat bestimmt auch sehr stark mit der massiven Geldmengenausweitung zu tun. Ich würde aber dem Gold-ETF zumindest eine in Anführungsstrichen Mitschuld geben, dass der Preis so stark angestiegen ist, weil man plötzlich ein vorher nicht so leicht handelbares Gut wie Gold plötzlich zugänglicher gemacht hat für andere Parteien und vor allem auch leichter handelbar gemacht hat für viele Leute. Und das hat einen signifikanten Anteil bestimmt gehabt, warum Gold plötzlich als Investmentvehikel attraktiver wurde.
Ja, dann denke ich auch, dass das beim Bitcoin-ETF vielleicht ähnliche Ausmaße annehmen wird. Ja, nichtsdestotrotz, ich bin eher so auf der Seite abwarten, Tee trinken, ne? Und ja, also sicherlich guckt man als Bitcoiner, der jetzt schon ein paar Jahre dabei ist, hin und wieder mal auf den Preis, aber das Schöne ist ja, dass im Space ja eigentlich andere Themen noch wichtiger sind wie die Adoption. Aber ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, dass wir auch über das ETF gesprochen haben. Gerade weil viele Bitcoiner in den Space reinkommen, ohne dass sie vielleicht bisher Berührungspunkte mit dem ja, Legacy-Finanzmarkt hatten, wie man so schön sagt. Ne? Also ja.
Ja, also wenn ich jetzt wirklich eine Art Price Prediction raushauen müsste, würde ich jetzt versucht sein, den Vergleich wieder anzustellen, auch wieder mit Gold. Wenn Bitcoin die gleiche Marktkapitalisierung wie Gold hätte, und ich sage nicht, dass die morgen ist, ich sage auch nicht, dass die nächstes Jahr ist, ich sage nicht, die kommt mit dem ETF, ich sage auch nicht, die ist in 10, 20, 30, 50 Jahren. Aber nehmen wir einfach an, Bitcoin würde die Aussage, dass Bitcoin eigentlich digitales Gold ist, wirklich erfüllen und damit Gold ersetzen, also die Marktkapitalisierung von Gold einnehmen würde, dann wären wir bei einem Bitcoin-Preis von ungefähr 500.000 Dollar.
Ja, also gehe ich so insofern mit, ne? Nur die Frage ist ja auch, inwieweit bis dahin der US-Dollar inflationiert und an Wert verloren hat, also an Kaufkraft verloren hat. Genau das ist auch so der Grund, warum ich mich schwer tue mit einer Preisvorhersage. Es kann irgendwie alles sein. Also ich kann mir vorstellen, wir haben ja jetzt wirklich 30x im allerersten Cycle und dann wurde es immer weniger und ich glaube beim letzten war es dann nur noch irgendwie 4x oder so, ne? Und dass wir da vielleicht bei einer Verdreifachung oder so landen und dann wieder zurückgehen. Aber bei einer Zulassung eines ETF ist das Ganze eigentlich nochmal komplett neu gemischt. Deshalb tue ich mich echt schwer. Aber ich sage jetzt einfach mal 167.000. Einfach mal in den Hut geworfen. Gucken wir mal, was draus wird.
Aber bitte auch inklusive der Nachkommen.
Ja. nee, aber
ja.
Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was passieren wird. Egal, was kommt, das ist bullish für Bitcoin. Das ist einfach das Schöne zu sehen. Ja, also wie wir vorhin kurz gesagt haben, ja. Selbst wenn alle ETFs irgendwie abgeblockt werden, es wird trotzdem weitergehen. Bitcoin wird weiter funktionieren, die Adoption wird sicherlich etwas langsamer voranschreiten, aber das hat auch wieder Vorteile, denn wenn wir einen explodierenden Bitcoin-Preis sehen im nächsten Cycle, dann besteht auch die Gefahr aufgrund der vielen Retailer und Investoren, dass der Markt dann auch um 90% dann auch wieder zusammenbricht, ne? So wie es ganz am Anfang in der Bitcoin-Ära mal der Fall war, ne? Dass so 92-93% Rückgang stattfindet, ja.
Ja, das ist vielleicht auch zum Schluss auch ein ganz guter Take, was man da immer im Hinterkopf behalten muss. Plötzlich können nicht nur ganz große Investoren auf den Anstieg von Bitcoin wetten, sondern wir können auch eben mit diesen sehr, sehr hohen Geldern gegen den Anstieg von Bitcoin wetten. Also, weil ich auch schon ein, zwei Mal gehört habe, naja, wenn dann so viel Geld reinkommt und Bitcoin-ETF und so, dann nimmt das ja Volatilität raus. Und ich würde eben die These aufstellen, auf lange bis sehr lange Sicht würde ich sagen, vermutlich kann das stimmen, weil dann einfach die Marktkapitalisierung immer höher wird. Aber kurz- bis mittelfristig kann das sogar eher die Volatilität deutlich, deutlich erhöhen. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen sein Nervenkostüm darauf vorbereiten, dass man nicht mit der Einstellung reingeht, ja, Bitcoin-ETF ist jetzt genehmigt, bald to the moon, und dann macht der Preis aber alles andere als to the moon, sondern erstmal werden da ein paar Shorts gesetzt und dann wird mal der Preis schön runtergedrückt. Und dann gehen vielleicht die Investoren erst her und sagen, so, jetzt kaufen wir erstmal ein. Die günstige Gelegenheit war nicht bei 25.000 oder 30.000 Dollar. Die günstige Gelegenheit kommt erst jetzt. Könnte ich zumindest mehr als Szenario vorstellen. Das soll jetzt nicht die Aufforderung sein, Leute, hofft jetzt auf den großen Bitcoin-Dip durch den Bitcoin-ETF. Also es ist nach wie vor keine Anlageberatung. Ich will damit nur sagen, haltet die Augen und Ohren offen und versucht nicht nur in eine Richtung zu blicken.
So, dann sind wir durch, oder?
Ja, hätte ich gesagt. Mit dem verabschieden wir uns aus der Folge. Kommt gerne auf uns zu, wenn ihr da Anmerkungen oder Bemerkungen habt. Vielleicht haben Robert und ich auch schon gesprochen, vielleicht findet sich da auch mal eine Bitcoin-Stammtisch, Sonntagsfolge, wo man Bezug auf diese Folge hier nehmen kann und einfach noch ein paar Punkte ausdiskutieren kann. Ich bin da auch sehr gespannt auf die Takes, die ihr vielleicht dazu habt.
Ja, also ich finde es super spannend, wenn wir einen wirklichen Fachmann an Bord hätten, der hier zufällig zuhört, der in einer Investmentfirma vielleicht auch arbeitet. Das wäre sehr schön, wenn sich diese Person bei mir melden könnte. Die DMs sollten offen sein auf Twitter. Also nochmal gesagt, L Bitcoin Ambassador bei Twitter. Bei Nostra bin ich
auch zu. Kontaktdaten kommen in die Shownotes.
Okay.
Reinklicken und dann könnt ihr da gerne Bezug darauf nehmen.
Wunderbar.
Ja, also wie gesagt, eine weitere Diskussion dazu würde ich feiern und wir werden so oder so sehen, was die nächsten Wochen und Monate bereithalten. Vielleicht wird auch der Preis einfach so bleiben, wie er ist. Wir wissen es nicht, deswegen doch zu einem hohen Maße viele Mutmaßungen in der Folge. Vielleicht haben wir aber doch dem einen oder anderen ein bisschen Ideen geben können oder ein paar Sachen einordnen können. Das würde mich zumindest freuen. Und damit, lieber Robert, bedanke ich mich für deine Zeit, deinen tollen Input. Auch die Zahlen, die du uns hier mitgebracht hast und deine tolle Price Prediction, nach der ich jetzt natürlich meine ganzen Longs schon mal in irgendwelchen Kryptobörsen setzen werde.
Ich muss die Folge gleich selber nochmal hören, ich habe sie schon wieder vergessen.
Ich schicke dir den Timestamp und dann entsprechend deine Puts setzen. In diesem Sinne, also Leute, passt auf, was ihr macht mit eurem Geld, gerade mit dem härtesten Geld der Welt. Und das war immer noch keine Anlageberatung. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Robert, nochmal vielen Dank für deine Zeit. Und liebe Hörer, bis zum
nächsten Mal. Ja, sehr, sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
War mir eine große Freude.
Robert, danke dir. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Ciao. Mach's gut. Ciao.
Rather than removing your labor from a corrupt economy, you should remove your money. from a corrupt economy. Bitcoin's a protocol to create free ideas, free economies, and free assets beyond the control of corrupt institutions. It's a fast, fair, and equitable method to settle the differences of 8 billion people. We say in the Bitcoin world, fix the money, fix the world. Bitcoin is reared in metal. It's the hardest substance in the universe. It's the perfect engineered material to solve our problem, but people are living in fear. And at some point, people will realize that they have more to fear by not embracing this technology than by embracing it.